Zeitradio. Sie hören das Zeitradio mit Marion Brasch. Zeitradio spricht heute mit dem Wirtschaftsexperten Hans-Olaf Henkel über Arbeitsmarkt- und Rentenkonzepte der verschiedenen Parteien. Wir erfahren vom Intendanten des Theaters Hebbel am Ufer in Berlin, Matthias Lilienthal, was er über Wahl und Wahlkampf denkt. Und wir fragen einen Korrespondenten, welche Rolle die Bundestagswahl für die Briten spielt. Zunächst jedoch der Wahlkommentar von Corinna Emunds.
Zeitradio. Der Wahlkommentar. So kurz dieser Sponti-Wahlkampf im Vergleich zu den sonst lange geplanten ist, so sehr wünscht man sich doch, er wäre schon vorbei. 2 Wochen noch und man fragt sich, was soll noch geschehen hier in Berlin? Man kennt die Gesichter und die Argumente, oder wie wir das nennen wollen. Es droht das Wochenende der Totalklischees. Schwarz gegen Rot, rechts gegen links, warm gegen kalt, sozial gegen asozial. Schröder versucht mit allem, was er aufbieten kann, Merkels Union als Partei der sozialen Kälte darzustellen. Die indes befindet sich gerade auf dem CSU-Parteitag und wird sich hüten, diesem Klischee zu entsprechen. Wird vielmehr zeigen, dass die Union natürlich immer noch versucht, sozial zu denken, möglichst sogar christlich sozial. Aber auch hier in Berlin konnte man diese Töne von Peter Müller, Christian Wulff und Annette Schavan vernehmen. Und Paul Kirchhoff ist ja doch noch nicht ganz im Amt, auch wenn manche Kollegen bereits so tun, als ob. These zum Wochenende: Die Wahl ist offener, als das Unionslager denkt. Die FDP bleibt ohnehin wegen der 2002-Schlappe skeptisch bis zum Schluss. Warum? Nun, unsere immer gut informierte freitägliche Bundespresse-Strand-Connection resümiert. Wenn die Merkel einen großen Fehler im Duell macht, kriegt sie ihre Mehrheit nicht mehr hin. Es könne kippen. Es müsse nicht, aber es könne kippen. Die Umfragen für Schwarz-Gelb sinken. Und 2 Wochen sind so gesehen eine lange Zeit. Es gibt die vielen Unentschiedenen. Und Schröder hat am Mittwoch von seinen Sozialdemokraten etwas erhalten, auf das er lange verzichten musste. Liebe. Das nach der Rede angespannt ernste Kanzlergesicht brauchte 5 Minuten, fast den ganzen Applaus lang, um zu begreifen, dass ihn seine Partei piep piep lieb hat, jetzt wo er gehen will, gemäß dem Titel von Janet Jackson, You don't know what you've got until it's gone. Warum? Erstens, er hat zum ersten Mal in seiner Kanzlerschaft gesprochen wie ein waschechter Sozialdemokrat. Kann er also doch noch. Gemeinsinn, Gemeinwohl, Kinder, Kindeskinder. Zweitens, spekulativ, er ist in schlaflosen Nächten vom Kanzleramt über die Brücke am Schiffbauer Damm marschiert und dann immer die Reinhardtstraße rauf und runter, rauf und runter. Das ist die Straße, in der unter anderem die FDP ihren Sitz hat, weswegen jeder Quadratmeter mit einem Westerwelle-Plakat »Mehr Mut« bestückt ist. Der Kanzler wachte auf und dachte »Mehr Mut«. Jetzt traut er sich eine Regierungserklärung am Mittwoch zu. Eine Regierungserklärung. Er drängt sich in ein zweites TV-Spitzenkandidatenduell mit Merkel und den anderen Topstars des Wahlkampfs. Er hat seine allerbesten Freunde in der Außenpolitik angerufen, den Vladi aus Moskau und den Jacques aus Paris, ihn noch einmal zu besuchen. Lauter informelle Gespräche, ohne allzu viele feste Tagesordnungspunkte, das wenigstens verriet der Regierungssprecher. Und wow, Schröder fährt kommenden Freitag zum 100-jährigen Betriebsjubiläum einer Getränkefirma nach Duisburg, vermutlich wegen der volksnahen Bilder. So endet diese Woche mit der leicht ironisch klingenden Frage von Cornelia Wolber, die Welt, die freitags die Bundespressekonferenz leitete. Gibt es Fragen zur offenkundigen Bedeutung des Getränkeherstellers Hermann Höfelmann für den Bundeskanzler? Es gab keine Fragen.
Zeitradio. Themen, Fakten, Perspektiven. Ob sozial ist, was Arbeit schafft, ist umstritten. Klar aber ist, das Thema Arbeit steht im Mittelpunkt des Bundestagswahlkampfs. In der letzten Legislaturperiode hat die derzeitige Bundesregierung eine Reihe von Reformen auf den Weg gebracht. Der gewünschte Erfolg blieb bisher jedoch aus. Aber gibt es Alternativen? Der Vorsitzende der Leibniz-Gesellschaft, Hans-Olaf Henke, gibt uns eine Einschätzung der bisherigen Maßnahmen und einen Ausblick auf die nächsten möglichen Schritte. Guten Tag, Herr Henke.
Hallo, schönen guten Tag.
Wenn Sie so auf die letzten 3 Jahre Rot-Grün zurückdenken, was hat die Regierung richtig gemacht? Wo haben die Reformen gegriffen?
Ja, sicherlich sind die Arbeitsmarktreformen die richtigen gewesen, wenn auch nach meiner festen Überzeugung lange nicht genug. Also man muss sagen, die Richtung stimmt, aber zu spät und zu zaghaft. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir weiterhin auf einer Arbeitslosenrate von über 11% sitzen. Denn es geht ja nicht nur über mehr Druck auf Arbeitslose, also Hartz IV und solche Geschichten, sondern was fehlt, ist die andere Seite der Medaille. Man hätte eben Bedingungen schaffen müssen, die es den Unternehmen erleichtern, auch neue Arbeitsplätze einzurichten. Und diese andere Seite der Medaille ist völlig unterbelichtet.
Also es ist nicht nur eine Frage der Zeit, bis die Reformen Effekte zeigen?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass sicherlich ein bisschen dabei rauskommt, aber wie gesagt, durch Druck auf Arbeitslose schafft man keine Arbeitsplätze. Und das ist, wie gesagt, das Versäumnis dieser Regierung. Man hat nach meiner festen Überzeugung, und das ist ja nicht nur meine Überzeugung, das kann man ja auch empirisch sehen, zu wenig für den Mittelstand getan. 40.000 Pleiten im letzten Jahr. Es spricht eigentlich eine eindeutige Sprache. Und auf der anderen Seite hat man auch sträflich vernachlässigt, dass es in gewissen Bereichen im Hightech-Bereich Spielräume gegeben hätte, die Rot-Grün ganz bewusst ausgeklammert hat. Ich denke an die Gentechnik, die grüne Gentechnik, das neue Gesetz von Rot-Grün führt dazu, dass diese Art Arbeitsplätze in Deutschland nicht mehr geschaffen werden, sondern woanders. Und der beschleunigte Ausstieg aus der Kernkraft wird natürlich zu höheren Strompreisen in Deutschland führen. Das führt auch wiederum zu einer Belastung von Investitionen und Arbeitsplätzen. Also hier gebe ich Ihnen mal 2 Beispiele. Was man hätte eigentlich unterlassen sollen.
Mhm. Angenommen, nun die CDU übernimmt das Steuer ab 18. September. Was wird sie an der eingeschlagenen Richtung grundsätzlich ändern, was möglicherweise auch beibehalten?
Ja, ich hoffe, dass was geändert wird. Wobei ich sagen muss, ich bin ja in keiner Partei und bin auch skeptisch, denn ich habe als ehemaliger BDI-Präsident oder damaliger BDI-Präsident die Regierung Kohl genauso kritisieren müssen wie später diese Regierung Schröder-Fischer. Ich hoffe, dass zum Beispiel einige Weichenstellungen, ich erwähne gerade mal die grüne Gentechnik, dass die geändert werden, damit die deutsche pharmazeutische Industrie auch wieder Gefallen daran findet, hier zu investieren. Ich hoffe, dass die Kernkraftwerke dann auch entsprechend länger laufen dürfen, denn sie sind, wie gesagt, deutsche Kernkraftwerke sind sicher, dass man diese Kernkraftwerke verlängert, dass man in Deutschland auch die Atomkraft mal wieder ohne ideologische Scheuklappen diskutiert, wie in anderen Ländern auch. Ich hoffe, dass man mehr für Forschung ausgibt. Das hat Frau Merkel ja versprochen. 1 Milliarde Euro mehr, wobei sie offen gelassen hat, ob das nun 1 Milliarde pro Jahr ist oder in der Legislaturperiode. Wenn das also für die gesamte Legislaturperiode gegolten hat, dieses Versprechen, dann ist es in der Tat nicht besonders. Wäre es für ein Jahr, dann wäre das genau der richtige Schritt, den wir brauchen.
Mhm. Vielleicht noch mal eine andere Frage zur perspektivischen Politik einer CDU-FDP-Regierung zum Beispiel. Innovation und Eigeninitiative wurden ja auch von der jetzigen SPD-Regierung gefördert. Gerade Hartz II, also die Förderung der sogenannten Ich-AGs, zielte ausdrücklich darauf ab. Was können denn CDU und FDP hier besser machen?
Ja, also ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, dass die Eigeninitiative von dieser Regierung gefördert wurde, sondern nach meiner festen Überzeugung wurde sie weiterhin systematisch untergraben. Dass man mit Hartz IV Leute natürlich härter rannimmt, weil kein Geld mehr da ist, das ist unbezweifelbar. Aber nehmen Sie mal diese absurde Konstruktion der Bürgerversicherung. Da wird den Menschen sozusagen der Eindruck vermittelt, dass mit dieser Versicherung dass die Sozialversicherungssysteme reformiert würden. In Wahrheit heißt das nichts weiter, dass neue Leute in diese Versicherung einzahlen. Das mag ja in Ordnung sein, aber es wird unterschlagen, dass die einzahlen, eben auch weitere neue Leistungen bekommen. Das heißt, es ändert sich an diesem verrückten Gesundheitssystem zum Beispiel gar nichts. Also das sind alles, ist alles weiße Salbe. Es wird sich vor allen Dingen bei Rot-Grün nur mit Symptomen befasst. Ich fürchte allerdings, dass es auch in der CDU Leute gibt, ich denke hier an Seehofer und ähnliche, die auf einer ähnlichen Strategie versuchen, populär zu bleiben oder zu werden und den Bürgern einfach Sand in die Augen streuen. Es wird Zeit, dass wir mal Politiker haben, die sagen, worauf es ankommt und nicht immer nur Politiker, die sagen, was ankommt. Meine persönliche Meinung ist, mit Frau Merkel haben wir eine mutige Politikerin, die zum ersten Mal doch einige Sachen sagt, die bisherige Politiker sich nicht gewagt haben zu sagen. Und das würde ich gerne mal ausprobieren.
Ausprobieren könnten Sie ja möglicherweise auch den Job des Wirtschaftsministers. Wenn Frau Merkel Sie denn gefragt hätte, würden Sie diesen Job annehmen?
Also Sie haben zu Recht impliziert, wenn sie mich gefragt hätte, mit Sicherheit nicht. Denn mir ist die Unabhängigkeit sehr viel wert. Ich bin, wie gesagt, parteilos und habe auch mit dem Wirtschaftsprogramm der CDU einige Probleme. Ehrlich gesagt, wenn, dann würde ich mich eher für das FDP-Programm interessieren und dort helfen. Denn auch in der CDU gibt es doch starke Kräfte, die meinen, man müsse an dem derzeitigen System festhalten. Ich finde zum Beispiel den konfrontativen Kurs von Guido Westerwelle, was zum Beispiel die Übermacht der Gewerkschaften betrifft, absolut richtig. So ein Kurs wird mit der CDU allein natürlich nicht zu fahren sein. Die sind der Meinung, die Gewerkschaften müssen noch stärker sein. Also hier sehe ich schon Welten zwischen der FDP und der CDU und ich muss Ihnen auch sagen, zwischen meinen Meinungen und Überzeugungen und Erfahrungen und dem, was aus der CDU kommt.
Mhm. Zum Schluss noch, Herr Henke, Ihr ganz persönlicher Tipp, wie wird diese Wahl ausgehen?
Ja, ich hoffe, ich muss es mal so sagen, ich hoffe, Schwarz-Gelb schafft es. Aber es ist nicht auszuschließen, dass Schröder mit seiner medialen Politik, nicht? Jetzt glotzt er uns von allen Plakaten an und vermittelt uns den Eindruck, dass nur er in der Lage ist, den Frieden zu sichern. Und das kommt ja immer an. Also ich hoffe, dass es Schwarz-Gelb schafft. Aber ich fürchte, es gibt auch eine Chance, dass Schwarz-Gelb es nicht schafft und dass wir eine große Koalition bekommen. Und dann kann ich nur sagen, gute Nacht, Deutschland. Dann haben wir weitere 4 Jahre Stillstand. Und das kann sich unser Land nicht mehr leisten, denn die galoppierende Neuverschuldung, die wir unseren Kindern hinterlassen, die Arbeitslosenrate, die ein Skandal ist, die Tatsache, dass wir im Bildungsbereich hinter vielen Nationen hinterhergefallen sind, die Tatsache, dass auch Rot-Grün das Versprechen nicht eingelöst hat, das Äquivalent von 3% für Forschung auszugeben. Alles das zeigt mir, wir brauchen einen dramatischen und schnellen Richtungswechsel. Und der ist nach meiner Meinung eigentlich nur mit Schwarz-Gelb im Augenblick möglich.
Wirtschaftsexperte Hans-Olaf Henkel, Präsident der Leibniz-Gesellschaft, mit sehr deutlichen Worten über seine Einschätzung der bisherigen Maßnahmen und seinem Ausblick auf die nächsten möglichen Schritte einer neuen Regierung. Vielen Dank, Herr Henkel.
Bitteschön.
Tschüss.
Wiederhören.
Zeitradio. Der Kulturtalk.
Im Kulturtalk bei Zeitradio sprechen wir mit Künstlern und Intellektuellen über ihre ganz persönlichen Eindrücke, Gefühle im und vom Bundestagswahlkampf 2005. Matthias Lilienthal ist Intendant des Theaters Hebbel am Ufer in Berlin. Innerhalb einer Saison machte er es zum Theater des Jahres. Guten Tag, Matthias Lilienthal.
Guten Tag.
Als Theatermann kennen Sie sich ja ziemlich gut mit Dramen aus. Ist dieser Wahlkampf für Sie bis jetzt ein gutes Drama?
Naja, das finde ich schon, weil also auch da diese Abdankung dieses Königs Gerhard Schröder war, hat ja so für einen Abend hatte man jetzt so den Eindruck, jetzt ist irgendwie ein shakespeareisches Königsdrama angebrochen. Am nächsten Tag wunderte man sich, dass irgendwie so aus der Wäsche gucken, dass alles so ist wie vorher und sich eigentlich doch ja nichts geändert hat. Und das ist in dem Wahlkampf ist es ja immer schon wieder merkwürdig, weil er ja irgendwie offener ist als sonst Wahlkämpfe waren. Also man hat so nebenbei gründet sich mal eine völlig neue Partei. Zwischendurch hofft die SPD mal, sie kann alles wieder umkehren und dann die Herausforderin in dem Fall dingt nicht wie bei Shakespeare irgendwelche Mörder, aber immerhin ist sie dann öfter mal auch absturzgefährdet wegen zu großer Arroganz, aber dann fängt sie sich doch wieder. Also insofern finde ich schon, dass ich das im Moment mit einem relativ sportiven Interesse verfolgen kann.
Sie haben schon die Parallelen zu Shakespeare gezogen. Ich wollte Sie fragen, ob es ein Theaterstück gibt, mit dem Sie diesen Wahlkampf dann tatsächlich doch vergleichen könnten.
Es gab ja eine ganz lustige Geschichte, die vor 3-4 Monaten entstanden ist. Und zwar, da haben zwei Leute von Rimini Protokoll eine Wallenstein-Produktion in Mannheim gemacht. Und da haben sie nur Leute aus der Realität besetzt. Und unter anderem auch einen Menschen, der für das Amt des Mannheimer Oberbürgermeisters kandidiert hat. Und der dann seine Geschichte aus der Realität erzählt. Also, und insofern, also meine Antwort wäre eigentlich die Inszenierung, der erzählt dann sehr, wie das Hauptmotiv in der Politik eigentlich permanenter Verrat sei, oder der permanente Verrat bei Schiller oder bei Shakespeare wird ja heute in der Politik eher als das notwendige Maß an Opportunismus beschrieben.
Wäre das dann doch eher eine Tragödie oder eine Tragikomödie?
Naja, das hängt ja immer vom Ende ab.
Gut, das können wir ja noch nicht voraussehen. Wie entscheidend ist es denn für Sie als Intendant überhaupt, ob Angela Merkel Kanzlerin wird oder ob es Gerhard Schröder dann doch noch bleibt?
Das ist für mich schon ziemlich beschissen entscheidend. Also nicht so sehr wegen des Kanzlers, der kann mir relativ wurscht sein. Aber letztendlich über das Kulturministerium werden dann schon Entscheidungen getroffen über diese Stiftungen wie Hauptstadtkulturfonds, wie Kulturstiftung des Bundes. Und das sind dann für viele Projekte für uns schon entscheidende Einnahmequellen und auch eine moderne Struktur der Finanzierung der Kultur über diese Stiftungen und Anträge, die gerade das Berliner Kulturleben in den letzten Jahren entscheidend geprägt und verändert haben. Und das, was dazu geführt hat, dass die Off-Institutionen inzwischen eigentlich gleich wichtig geworden sind wie die etablierten Theater. Mhm. Und da gibt es deutliche Bestrebungen seitens der CDU, den kulturellen Begriff doch zu verschieben und da die Institutionen doch ein paar Zentimeter weiter in Richtung von Denkmalpflege zu verschieben. Mhm. Und das wäre für mich ziemlich scheiße.
Ja, also trennen Sie da zwischen dem Theatermann Lilienthal und dem Menschen Lilienthal? Also würden Sie so ganz subjektiv möglicherweise andere Entscheidungen treffen?
Ich trenne da sehr zwischen dem Theatermenschen und dem Privatmenschen. Allerdings bin ich irgendwie im Moment als Privatmensch völlig verzweifelt, was ich wählen soll. Also weil ich das wirklich das erste Mal richtig schwierig finde und auch bis zum heutigen Tage nicht weiß, was ich will. Also entschieden unter bestimmten Voraussetzungen hätte ich noch PDS wählen können. Aber seit Lafontaine da drin ist, habe ich dazu überhaupt keine Lust mehr. Und das, was ich mein ganzes Leben lang gewählt habe, Physik Uni-Objekte, der es gerade wieder wählen soll.
Mhm. Halt den. Was war das?
Na, den Langstreckenläufer.
Welchen Langstreckenläufer? Ach so, den da.
Den der da. Wieder,
ja, okay. Der. Also Fischer.
Klar.
Mhm. Wenn Sie sich in einen Wahlkampf einmischen könnten, würden Sie sich überhaupt einmischen? Hätten Sie Lust, die eine oder andere Partei möglicherweise zu unterstützen?
Nee.
Nee. Wenn Sie es denn dann doch täten, wo würden Sie denn sagen, hier könnte der Wahlkampf künstlerischer gestaltet werden, interessanter gemacht werden?
Ich fand zum Beispiel, dass die SPD wieder total verpennt war, wie immer, weil eigentlich nach diesem komischen Kirchhoff hätte ich versucht, schlicht und einfach an deren Stelle hätte ich jetzt gesagt, man richtet jetzt 1000 Lohnsteuerberatungsbüros ein. Weil wir sind ja so als auch Fernsehkonsumenten sagen, oh, Kirchhoff, super, 25%, super, nur ein Ding. Und dann gerade die armen Schlucker, die jetzt im Moment 18-19% Steuern zahlen, naja, 6% Steuern, mehr ist ja scheiße, ja, Mehrwertsteuer höher. Also ich meine, das ist ja zynisch, ja. Also was bestimmte Vorschläge der CDU, also an Verarmung für Leute bedeutet. Vielleicht ist es ja notwendig und vielleicht käme man ob CDU und SPD nicht drumherum. Aber die komische Konsequenzlosigkeit, wie so ein Vorschlag gemacht wird und wie es dann auf der anderen politischen Seite auch nicht reflektiert wird, was das eigentlich bedeutet, finde ich schon interessant. Ich fand in den letzten Tagen auch, es gab doch nach dem Tod von Glotz so ein paar Rezensionen dieser Autobiografie. Mhm. Und im Moment kommt mir dieses ganze Land so vor, dass ja alle starren sehr auf die Anzahl der Arbeitsplätze und auf das wirtschaftliche Wachstum. Und Glotz hat ja in seinem Ansatz schon relativ deutlich vorgeführt, also wie sehr auch sowas wie Arbeitsplätze und Funktionieren der Wirtschaft von so einer Wissenschaftsgesellschaft abhängt. Und im Moment versuchen wir irgendwie monokausal über diese Hürde dieser Anzahl der Arbeitsplätze zu springen und sehen dabei nicht, dass vielleicht dass wenn man sich mehr um diese Frage, wie setzen sich wissenschaftliche Innovationen in Wirtschaft um, wie fördert man Wissenschaft, wie kreiert man eine bestimmte Atmosphäre, in der Neuerungen möglich sind, dass wir darüber nicht mehr nachdenken, sondern nur noch darüber, wie kriegt man die Lohnnebenkosten rum oder wie macht man die Flatrate für die Steuer. Und die Lösung liegt vielleicht in einem ganz anderen Feld und darüber unterhält sich im Moment gar keiner mehr.
Das heißt, in gewisser Weise wird Ihrer Meinung nach das Pferd von hinten aufgezäumt?
Ja.
Wenn wir die Politikbühne nochmal auf die Theaterbühne ziehen, und da gibt es ja doch etliche Parallelen, wenn Sie sich den ein oder anderen Protagonisten so angucken, zum Beispiel Edmund Stoiber, würde Ihnen da eine adäquate Theaterfigur einfallen?
Na, der ist im Moment so eine klassische Iago-Figur, finde ich.
Okay, also wieder Shakespeare. Wenn Sie Ihre Theater zu machen mit der Performance einer bestimmten Partei vergleichen müssten, welche Partei wäre das dann? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, oder?
Ich möchte so Mist auf dem Theater nicht machen.
Okay. Womit rechnen Sie denn am Wahlabend, um jetzt mal Nägel mit Köpfen zu machen? Schwarz-Gelb, große Koalition oder möglicherweise doch noch was ganz anderes?
Schwarz-Gelb.
Schwarz-Gelb. Und was wünschen Sie sich?
Ich würde mir wünschen, was ganz anderes, aber ich weiß im Moment auch nicht, was das ist.
Das gibt's vielleicht noch gar nicht.
Ich glaube einfach, dass Herr Schröder hat da an diesem Abend der Nordrhein-Westfalen-Wahl abgedankt. Und deswegen glaube ich nicht daran, und ein Kanzler, der abgedankt hat, wie soll man den wieder wählen?
Diese Frage lassen wir mal offen im Raum stehen. Matthias Lilienthal, Intendant des Hebbe am Ufer in Berlin, im Kulturtalk von Zeitradio. Vielen Dank, Herr Lilienthal.
Vielen Dank.
Zeitradio. Straßenkämpfer.
Sie stehen in Einkaufspassagen, vor den Schaufenstern der großen Einzelhandelsketten, auf U-Bahnhöfen und in öffentlichen Parks, bei jedem Wetter und an jedem Wochenende. Wieder haben Wahlkämpfer aller Parteien die Straßen der Republik in Beschlag genommen. Zeitradio interessiert, wie die Männer und Frauen auf der Straße zu ihrem Job kommen und wie sie mit den Rückmeldungen aus dem Volk umgehen. Wir haben unseren Reporter Steffen Armling zur FDP in die Berliner City West geschickt. Steffen, wie läuft denn der Wahlkampf der Liberalen?
Ja, also wie in der politischen Auseinandersetzung auf Bundesebene muss die FDP auch im Wahlkampf die Zwischenräume nutzen. Also gerade in Berlin-West, obwohl sie da keine Randpartei ist, also es gibt immerhin zweistellige Ergebnisse, soweit ich informiert bin, da haben sie sich jetzt eine Einkaufspassage ausgesucht, also direkt vor einer großen Einzelhandelskette. Und da mussten sie natürlich Raum auch anderen Parteien gewähren. Es war regelrecht ein Spalier von Sonnenschirm, SPD, CDU und dann eben die FDP mittendrin. Und ein Gedränge von Menschen drumherum. Aber der Stand der FDP ist schon rausgestochen. Er hatte sommerlich gelbe Farben und das hat auch den Kunden gefallen.
Ja, passend zur FDP. Farbe und alles stimmt, würde ich sagen. Ja.
Haben denn die Wahlkämpfer der FDP als Vertreter einer kleinen Partei besondere Strategien, um die Wähler auf sich aufmerksam zu machen?
Naja, ich hatte ein bisschen gehofft auf diese sogenannten Giveaways. Ja, also als Partei des Mittelstands dachte ich, vielleicht gibt's auch repräsentative Geschenke. Die Sonne hat hell gestrahlt vom Himmel und da dachte ich, vielleicht gibt es Sonnencreme oder vielleicht ein Cap mit Parteilogo. Aber gab's nicht. Einkaufschip und Brausepulver war so das höchste der Gefühle. Es gab allerdings einen gut erkennbaren Aufhänger, womit die FDP sozusagen geworben hat. Und zwar war das die Schließung des Bahnhof Zoo, ein lokales Thema, was aber die Menschen im Kiez bewegt. Und das war auf jeden Fall der Catcher. Damit haben die Leute an den Stand geholt.
Schwer vorstellbar, dass das tatsächlich bei den Wählern ankommt.
Ja, es kommt an. Sogar sehr gut. Es gab einen Aufruf zu einer Demonstration, eine Unterschriftenaktion. Und ich glaube sogar bei einigen ist dieses prominente Thema eng geblieben, ohne dass sie den Blick für das große Ganze entwickelt haben.
Wahlkampf? Ja. Also ist das Wahlkampf? Warum eigentlich nicht?
Wie sieht denn die Parteienkonkurrenz ganz konkret aus, wenn auf so engem Raum um Wähler gebuhlt wird?
Also ich habe mich da vor allem mit Herrn Prokorny unterhalten, der leidenschaftlicher Wahlkämpfer ist, wie er selber sagt, und er verdient auch mit Rhetorik sein Geld, ist also Fachmann und sagt, im persönlichen Kontakt mit den Wahlkämpfern auf der Straße, da wird vor allem auf Einigkeit gesetzt.
Nein, es gibt keine persönlichen Auseinandersetzungen zwischen den Wahlkämpfern. Und sich da Scharmützel zu liefern, haben wir nicht nötig, kommt ja auch bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut an. Insofern herrscht ja auch Eintracht, nicht was die politischen Konzepte und auch nicht was die Argumente anbelangt, aber im persönlichen Sektor wird hier nicht gegeneinander gefochten. Es wäre ja auch an Albernheit kaum zu überbieten.
Ja, Ja, und der Höhepunkt der Eintracht war dann, als eine Vertreterin der SPD, also vom Wahlkampfstand der Tochter des liberalen Direktkandidaten, so einen reflektierenden Fahrradanstecker in die Hand gedrückt hat. Also ein sonniger Tag, sonnige Menschen, toll.
Absolute Harmonie, wie schön. Keinerlei Härte in der Auseinandersetzung.
Hier auf jeden Fall nicht, oder wenigstens nicht mit den Vertretern anderer Parteien, aber es gibt schon Frustration, das hat mir Herr Prokorny auch erzählt, und da ist auch eine kleine Partei Anfeindungen ausgesetzt.
Nun, man muss einfach damit rechnen, dass nicht 100% Begeisterung herrscht. Ich habe schon Situationen erlebt, wo Leute den Stand umwerfen oder richtig handgreiflich werden, das passiert, aber das ist unabhängig vom Wahlkampf, da muss man durch, Verrückte gibt es immer.
Ja, aber was macht denn ein Herr Prokorny mit solchen Verrückten?
Durchhalten ist zum einen angesagt, aber wirkliche Frustration gibt es offiziell auch nicht. Da werden auch Entbehrungen mit einem Lächeln in Kauf genommen und Verzicht auf Urlaub, Verzicht auf Freizeit, das ist alles kein Thema. Das ist auch Herr Prokorny für mich, also so der Prototyp eines Wahlkämpfers, Lust am Kampf, Rhetorik geschult, mit allen Wassern gewaschen und sehr, sehr professionell. Das ist sein Job, aber auch ein bisschen mehr als das.
Ich zum Beispiel mache außerordentlich gerne Straßenwahlkampf, weil ich mich gerne auch mit Leuten streite, auseinandersetze oder diskutiere. Das macht Spaß.
Steffen Amling berichtete über den Wahlkampf der FDP in der Berliner City West.
Zeitradio. Wahl global.
Zeitradio wirft jetzt und in den nächsten Tagen einen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. Wir wollen wissen, wie wir denn so kurz vor der Bundestagswahl von draußen gesehen werden, und fragen ausländische Korrespondenten in Deutschland. Was zum Beispiel steht in der besten Zeitung der Welt? Als solche wurde vor ein paar Jahren die britische Financial Times gekürt. Ein Blatt, das nicht nur durch das lachsfarbene Papier, auf dem es seit über 100 Jahren gedruckt wird, Zeitungsgeschichte geschrieben hat. Am Telefon ist jetzt Hugh Williamson, Berliner Korrespondent der Financial Times. Guten Tag, Herr Williamson.
Guten Morgen.
Ist denn die Bundestagswahl in Deutschland für die Briten überhaupt ein Thema?
Für meine Zeitung zumindest ist es ein großes Thema. Wir haben viel Platz für unsere Berichterstattung zum Thema Bundestagswahl.
Mhm. Wenn Sie sagen, Sie haben viel Platz, gibt es trotzdem Themen, die Sie besonders interessieren, die Ihnen persönlich möglicherweise auch besonders am Herzen liegen im Zusammenhang mit der Wahl?
Natürlich haben wir sind eine Wirtschaftszeitung, so wir legen relativ viel Wert auf Wirtschaftsthemen. Zum Beispiel, wir haben die Berichterstattung über Frau Merkels Nennung von Herr von Pierre von Siemens als Berater. Wir machen auch diese Woche große Berichterstattung zu CDU-Pläne für Arbeitsmarkt- und Tarifpolitikreform. Aber wir haben auch etwas leichtere Themen wie zum Beispiel, ich mache diese Woche eine Berichterstattung über, wie ganz normale Leute, eine ganz normale unentschiedene Familie, wie die wählen, was sie von den Wahl halten und ob sie am Sonntag den Kanzlerduell sehen im Fernseher.
Mhm. Sie haben gesagt, es ist eine Wirtschaftszeitung, die Financial Times in London, und Sie orientieren sich natürlich auch hauptsächlich an diesen Themen. Da gibt es ja, beziehungsweise gab es auch den Vorschlag von Paul Kirchhoff, unter einer Unionsregierung einen einheitlichen Steuersatz einzuführen. Der hat hier für Schlagzeilen gesorgt. Wäre ein solches Modell in Großbritannien überhaupt denkbar?
Ein solches Modell? Wahrscheinlich nicht. Nee, halt, es passt nicht in das britische Steuersystem. Aber trotzdem war es eine Aufmachergeschichte für uns, für unsere Zeitung in Großbritannien und in Europa, dass Frau Merkel Herr Kirchhoff genannt hat, weil Deutschland größte Wirtschaft in Europa, wenn solche Ideen hochkommen, auch wenn die CDU das wahrscheinlich in den nächsten 4 Jahren nicht einsetzt, sozusagen, dann trotzdem ist eine wichtige Geschichte für unsere Zeitung.
Mhm. Woraus schließen Sie, dass die CDU das nicht umsetzen wird?
Weil die haben Schwierigkeiten, ihre eigene Steuerreform umzusetzen in den nächsten 4 Jahren. Es gibt auch Widerstand dazu innerhalb von der CDU. Und Kirchhoff selbst sagt, dass es kommt wahrscheinlich nicht, es geht nicht darum, in der nächsten Legislaturperiode sein radikales 25% Plan umzusetzen.
Das Magazin The Economist hat kürzlich die Agenda 2010 gelobt und ein doch recht positives Bild der deutschen Wirtschaft gezeichnet. Teilen Sie diese Auffassung?
Im Grunde genommen ja. Es ist unterschätzt, inwieweit Reformen in Deutschland gegangen sind in den letzten paar Jahren. Es ist oft sehr kritisch von außen gesehen, auch von meiner Zeitung, von unseren Editorials. Wir sind relativ kritisch in deutscher Wirtschaft gegenüber, in deutscher Politik gegenüber. Aber wir müssen immer auch sehen, dass Agenda 2010 schon ein erster Schritt ist. Und ja, auch, dass die Wirtschaft boomt, dass das Exportweltmeister hat einen bestimmten Hintergrund, dass das Unternehmen gut geht und die Möglichkeiten, ja, hier in Deutschland auch, nicht nur im Ausland, gute Business zu machen.
Mhm. Reden wir doch mal über eine mögliche Zukunft. Großbritannien hatte bereits eine Frau an der Spitze der Regierung. Ist das gewohnt? Ist es ein Thema für Sie, dass mit Angela Merkel erstmals eine Frau in Deutschland Bundeskanzlerin werden kann?
Wir haben diese Geschichte allerdings noch nicht gemacht, aber wir machen das wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen. Für mich ist es interessant. Ich finde es auch in Deutschland ein interessantes Thema. Ich denke, den Duell am Sonntag wäre auch interessant im Kontext von, wie Herr Schröder mit Frau Merkel umgeht. Auch natürlich von dieser Thatcher-Merkel-Vergleich ist ein interessantes Thema, obwohl sie ist eine ganz andere Frau und der politische Kontext ist ganz anders. So, man kann diesen Vergleich nicht überdrehen oder überspitzen, aber natürlich ist dieser Vergleich interessant.
Mhm. Nun hat ja Angela Merkel eine sehr interessante Metamorphose durchgemacht in den letzten Jahren. Was halten Sie persönlich von dieser Frau?
Ich finde sie überzeugend. Sie ist eine sehr ernste, konsequente Politikerin, kein Show-Person an sich. Sie versucht das jetzt sich ein bisschen besser zu präsentieren, aber an sich ist sie sehr ernst und auch, dass sie von Ostdeutschland kommt, ist auch sehr interessant und wichtig für Deutschland, weil sie kommt von außen sozusagen und kann in dieser westdeutschen sozialen Modell, die seit 30 Jahren aufgebaut wird, ist ein bisschen von außen reingucken und versuchen, das zu ändern. Und sie hat keine weniger enge Verbindung, geschichtliche Verbindung mit diesem System. Und deshalb finde ich das vielleicht einfacher zu Reformen durchzusetzen.
Mhm. Möglicherweise wird sich das politische, oder ganz sicher wird sich das politische Klima in Deutschland nach der Wahl sehr ändern durch den Einzug der Linkspartei. Die wird aller Voraussicht nach einziehen in den Bundestag. Wie erklären Sie sich die Attraktivität dieses neuen Linksbündnisses?
Es ist auch sehr interessant, ist sehr attraktiv, weil Herr Schröder versucht hat, relativ, ja, eine Agenda 2010 durchzusetzen, die für Deutschland relativ radikal ist, und das weckt Widerstand innerhalb von seiner Partei. Ich denke, es kommt eigentlich davon. Der PDS hat auch in den letzten paar Jahren auch versucht, Stimmen zu gewinnen, und letztes Mal ist nicht reingekommen. So, es hängt ganz eng mit Agenda 2010 zu tun und auch von der Reform von Sozialdemokratie. Ist auch in England passiert. Der New Labour ist entstanden auch durch eine große Debatte, große Reformdebatte innerhalb von der Labour Party. In welche Richtung muss England gehen, muss Großbritannien gehen? Und das muss jetzt quasi in der SPD stattfinden. Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten paar Jahren stattfindet, dann auch danach kommt eine SPD raus, die ähnlich wie New Labour ist. Manche Leute sagen das Gegenteil, die denken, es geht stark Richtung links. Ich bin nicht überzeugt. Ich denke, viele Leute in der SPD können das nicht ignorieren, dass Deutschland sich ändern muss mit der Globalisierung und so weiter. Und deshalb wird es eine Reformpartei bleiben.
Jetzt haben wir ein bisschen perspektivisch gesprochen. Gucken wir in die Vergangenheit. Wenn Sie jetzt schon eine Bilanz wagen, welche Verdienste würden Sie Gerhard Schröder zuschreiben? Was hat er versäumt? Wo hat er möglicherweise versagt?
Verdienste ist, würde ich sagen, drei große Punkte mit Fischer. Eine ist Agenda 2010, das ist sehr wichtig. Zweite ist Sozialreform, dass Deutschland jetzt eine etwas offener Land ist in Bezug auf Migranten, in Bezug auf Lebensstil sozusagen, die ganze 68er-Debatte. Und dritten, Außenpolitik, finde ich. Er hat das einen Strich gezogen und gesagt, Deutschland ist groß genug, ist alt genug sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, ihre eigene Außenpolitik zu machen, auch natürlich im Kontext von EU und Beziehung zu Amerika. Diese drei Punkte sind sehr wichtig, finde ich. Ja, das ist ein Nachteil sozusagen, dass er nicht konsequent genug war, nicht radikal genug war, um Agenda 2010 richtig durchzusetzen. Vielleicht hätte er noch größere Probleme noch früher, aber trotzdem von meiner Zeitungsperspektive, dass er nicht konsequent genug war, ist ein großer Nachteil.
Mhm. Zum Schluss noch Ihr ganz persönlicher Tipp, Mr. Williamson. Wie wird die Wahl ausgehen am 18. September?
Es wird knapp sein, aber es heißt entweder Schwarz-Gelb, CDU, CSU, FDP oder Große Koalition. Im Moment tippe ich auf CDU, CSU, FDP. Ich denke, die kriegen ungefähr 50% und haben vielleicht 10 oder 15 Sitzen Mehrheit im Bundestag.
Hugh Williamson, Berliner Korrespondent der Financial Times, mit einem kritischen britischen Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl. Vielen Dank, Mr. Williamson.
Nichts zu danken.
Das war's mit dieser Ausgabe von Zeitradio. Folgt zum Schluss der Kommentar von Harald Martenstein.
Zeitradio. Martenstein.
Es sind zu viele. Harald Martenstein kann nicht alle Obdachlosenzeitungen lesen. In Berlin gibt es mehrere Obdachlosenzeitungen, die von den Obdachlosen in der U-Bahn verkauft werden. Eine heißt Straßenfeger, eine andere Motz. Am Anfang habe ich fast immer eine gekauft. Man gibt 1,50 Euro, davon kriegt der Verkäufer. Pro Monat habe ich zwischen 2 und 4 Obdachlosenzeitungen erworben. Dann wurden es immer mehr Obdachlose. Bei einer einzigen Fahrt vom Zoo zum Alexanderplatz konnte es passieren, dass hintereinander 3 Obdachlose einstiegen. Sie halten eine kurze, auswendig gelernte Rede, in der sie ihr Schicksal schildern und das Prinzip der Zeitung erklären. Wenn man sich wegdreht, gehen sie weiter. Sie sind nicht aggressiv. Die Obdachlosen stehen neuerdings auch samstags vor dem Supermarkt oder laufen am Bahnhof auf den Bahnsteigen umher. Es werden immer mehr. Viele Leute geben den Obdachlosen 50 Cent und sagen, dass sie die Zeitung behalten können. Man hat sowieso keine Zeit, sie zu lesen. Das Prinzip der Obdachlosenzeitung wird damit natürlich ad absurdum geführt, denn deren Sinn soll ja gerade darin bestehen, dass der Obdachlose einem nicht in der demütigenden Position des Bettlers entgegentreten muss, sondern in der Position eines Händlers. Es ist ein Pseudohandel, bei dem es darum geht, dass der Obdachlose seinen Stolz nicht verliert. Es sind zu viele geworden. Eigentlich könnte ich immer noch jede Zeitung kaufen, die mir angeboten wird. Dann würde ich im Monat vielleicht 40 Euro für Obdachlosenzeitungen ausgeben, das könnte ich mir leisten. Aber es gibt bei den meisten eine innere Investitionsgrenze. Ich kaufe auch nie 2 Zeitungen hintereinander. Im Grunde verhalte ich mich so, als ob die Fiktion, die Obdachlosenzeitung ist eine echte Ware, der Wahrheit entspräche. Denn wenn ich am Kiosk die Süddeutsche gekauft habe, um sie in der U-Bahn zu lesen, kaufe ich auch nicht gleich am nächsten Kiosk die Welt. Man sieht die Obdachlosen inzwischen auch an den Flaschencontainern. Einmal habe ich einen Mann in meinem Alter, der sich ein Werkzeug gebastelt hatte, eine Art Drahtschlinge, mit der er in den Containern nach Pfandflaschen geangelt hat. Ich stelle aber fest, dass ich die Obdachlosen weniger bemerke, seit es so viele sind. Das ist wohl eine natürliche Reaktion. Je mehr Elend es gibt, desto weniger fällt es auf. Außerdem bemerke ich, dass es von meiner Laune abhängt, ob ich eine Obdachlosenzeitung kaufe oder nicht, und es hängt von der Performance des Verkäufers ab. Ich kaufe eher bei Älteren, weil deren Lage mir hoffnungsloser vorkommt, und selten bei Verkäufern mit Akne, weil ich denke, dass die Akne eine Folge des Drogenkonsums ist und dass sie sich von ihren Einnahmen Drogen kaufen. Als ob mich das etwas anginge. Einmal habe ich einen alten Mann angesprochen, der einen Koffer mit der Aufschrift »Frag mich nach Jesus« bei sich trägt und mit seinem Koffer in Berlin pausenlos U-Bahn fährt. Ich habe nicht nach Jesus gefragt, sondern Smalltalk übers Wetter betrieben. Der Mann redete vernünftig und war sichtlich erfreut über das kleine Schwätzchen. Einen Obdachlosen habe ich noch nie angesprochen. Irgendwie habe ich Angst davor.
Zeitradio.